Gerät läuft jetzt. Ich hoffe, Sie haben Ihre Fragen auch selbst dabei, denn die können wir durchaus heute im Laufe des Seminars auch diskutieren. Herr Rusch ist heute nicht anwesend. Herr Rusch ist heute auf einer Konferenz. Und trotzdem habe ich mir aber tatkräftige Unterstützung von einer Kollegin geholt, die am Lehrstuhl für BWL einfach, ne?
Innovations- und Kompetenzmanagement.
Gut. Promoviert bei Herrn Bergmann. Bevor wir aber ins Seminar einsteigen heute, ich wurde ja nun schon mehrfach auf die Prüfungsleistungen angesprochen, auch gerade eben nochmal. Ich weiß, dass das ein ziemliches Problem ist und ich bin mir auch gerade im Moment nicht sicher, wie wir dieses Problem handhaben. Weil eigentlich hatten Herr Rusch und ich am Anfang des Seminars uns darauf geeinigt, und ich wiederhole das nochmal, ohne dass das jetzt im Moment erstmal eine Gültigkeit hat, dass für 3 Punkte das Referat und eine Ausarbeitung des Referates anzufertigen sind. Die Fragen gehören zur Anwesenheit quasi. Die Ausarbeitung wäre für 3 Punkte mit 10 Seiten anzufertigen. Für 25 Seiten wären 6 Punkte, also 20 bis 25 Seiten. Nach oben sind da keine Grenzen gesetzt. Wenn Sie gerne mehr schreiben, dann können Sie das gerne tun. Aber Mindestanforderungen wären 10 und um die 20 Seiten. Jetzt habe ich in die Prüfungsordnungen nochmal reingeschaut, unter anderem bei Medien und Gesellschaft und Medien und Kultur. Medien und Gesellschaft habe ich letztes Mal zum Beispiel schon angesprochen. Dort steht, ich finde leider gerade den Ausdruck nicht, dass es eine 90-minütige Klausur oder äquivalente, Sie haben damals auch mit reingeschaut, äquivalente Leistungen zu erbringen sind, in mündlicher oder schriftlicher Form. Das würde dem durchaus entsprechen. Jetzt habe ich in Medien und Kultur reingeschaut und dort sieht die Geschichte wieder ein bisschen anders aus. Und es ist ehrlich gesagt auch ein Graus für Lehrende, adäquat damit umgehen zu müssen. Hier steht wiederum drin, dass ein Referat und Anwesenheit, sprich irgendwie Präsentation, ausreichend wären für 3 KP.
Ja. Steht das aber nicht bei Medien und Gesellschaft? Ja. Da steht doch oder, das oder, Referat oder.
Weil das, ich glaube, das mit der Klausur, das gilt für unseren Bereich Medienmanagement, also Wirtschaftswissenschaften, aber nicht Medienwissenschaften.
Also, Studienordnung für Medien und Gesellschaft. Ich gucke noch mal ganz kurz nach. Kreditpunkte, Seite 14. Also, 3 KP, regelmäßige Teilnahme und 90-minütige Klausur. Und steht da. Oder Kombination verschiedener schriftlicher und oder mündlicher Leistungserbringungen. Also das ist Medien und Gesellschaft. Und das ist die Studienordnung, nach der wir uns am Anfang auch gerichtet haben, um zu sagen, wir wollen wenigstens 10 Seiten haben. Und ich glaube, das entspricht dem eigentlich auch. Also der Lernaufwand für eine Klausur ist sicherlich äquivalent oder vergleichbar zu dem, was Sie für 10 Seiten machen müssen. Ich meine, Sie haben alle den Text ohnehin gelesen, Sie haben ihn ausgearbeitet für das Referat. Da ist ja nicht mehr so viel mehr zu machen. Also ich wäre schon dafür, dass wir dabei bleiben und diese Regelung auch beibehalten. Ich werde mich diesbezüglich nochmal mit Frau Schmidt, um die Gemüter hier ein bisschen zu beruhigen und die angstvollen Blicke, die ich hier gerade entgegenbekomme, werde mich nochmal mit Frau Schmidt diesbezüglich in Verbindung setzen und werde das versuchen, irgendwie zu klären. Sollten sich da nochmal gravierende Veränderungen abseits dessen, was ich gerade eben vorgestellt habe, ergeben, werde ich Ihnen das in der nächsten Stunde mitteilen. Ja.
Also was ich bisher erlebt habe, war, dass sozusagen wenn man ein Referat gehalten hatte, dass sich dann einfach die Seitenzahl zum Beispiel reduziert hat.
Das wurde 6 Seiten.
Genau, dass man dann halt gesagt hat, okay, Sie haben ja schon ein Referat gehalten, dann müssen Sie zum Beispiel nur noch 5 Seiten machen. Wenn Sie jetzt gar kein Referat gehalten haben, müssen Sie für 3 Punkte jetzt die 10 machen. Und so war es dann auch bei der 6-Punkte-Leistung, dass die dann halt gesagt haben, okay, wenn Sie jetzt noch ein Referat gemacht haben, dann müssen Sie jetzt keine 20 Minimum mehr haben, sondern nur 15 zum Beispiel. Also das war das, was ich bisher mitgekriegt habe.
Das ist ein Vorschlag, den ich grundsätzlich gar nicht mal schlecht finde. Den ich jetzt allerdings auch, und das werden Sie hoffentlich bitte verstehen, ohne Herrn Rusch nicht einfach hier durchsetzen kann. Ne? Den Vorschlag finde ich gut, allerdings halte ich es aber nicht für richtig, wenn Sie dann tatsächlich nur auf 6 Seiten oder wie viel dann auch immer nur den Text zusammenfassen. Ja? Also da muss schon ein bisschen irgendwie zumindest der Ansatz einer Beschäftigung mit einem Thema herauskommen, der über den Text hinausgeht. Ja? Also, dass Sie das speziell auf eine Open Source oder eine Open Literature oder eine Open Government Thematik zur Anwendung bringen. Ja? Ansonsten finde ich den Vorschlag schon nicht schlecht. Also, ich werde das mal mit Herrn Rusch und mit Frau Schmidt bis nächste Woche nochmal diskutieren. Können Sie damit leben? Gut. Es tut mir leid, aber Ihre Studienordnungen sind einfach katastrophal. Sorry. Es hat aber letztendlich jeder von Ihnen auch ein Referat bis zum Ende des Seminars gehalten. Ne? So hatten wir das ja am Anfang gemacht. Okay. Das dauert ja 5 Jahre, wir sind ja auch nicht mehr die erste Generation hier. Okay. Gut, also sonst gibt es sonst noch Fragen, Probleme, Hinweise von Ihrer Seite aus, die darüber hinausgehen? Ich habe jetzt eben gerade gehört, man kann sich jetzt auch über das LSF anmelden endlich. Auch da hatte ich eben nochmal angerufen, aber das hat sich scheinbar schon von selbst erledigt, das Problem. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an, auch inhaltlich zu arbeiten. Möchten Sie nach vorne kommen?
Nö, brauche ich nicht. Also ich glaube, mich sieht ja jeder, oder?
Gut.
Also mir ist das egal. Kann auch mal
Sie können auch gerne vom Platz aus machen. Ist in Ordnung. Dann bitte, los geht's.
Ja, also ich habe keine PowerPoint gemacht, sondern auch nur ein Handout. Ich hoffe, es ist gut. Also ich habe den Text von Axel Bruns vorbereitet, vom Prosumenten zum Produzer. Das ist ein Autor von verschiedenen Blogs, wie Wikipedia und Second Life. Und auch Mitbegründer von Gatewatching, das ist so ein Bürgerjournalismus-Blog. Und wie der Titel des Textes schon sagt, beschreibt er halt einfach den Weg von der Prosumption zur Produktion und erläutert dabei die einzelne Rolle, die der Konsument heutzutage einnimmt in Zeiten der Nutzerbeteiligung. Und um diese Entwicklung zu verstehen, muss erst einmal geklärt werden, was Prosumption überhaupt bedeutet. Und das ist halt ein Organisationsmodell. Das geht zurück auf Alvin Toffler, das ist ein US-amerikanischer Schriftsteller und Futurologe. Und dabei schauen wir uns erstmal, oder gehen wir erstmal zurück zum industriellen Zeitalter der Massenproduktion und werfen einen Blick auf die industrielle Wertschöpfungskette. Die seht ihr auch auf dem Handout. Und das, also früher war es klar aufgeteilt in Produzent, Distributor und Konsument. Und dadurch, dass diese 3 Stationen, die waren halt strikt voneinander getrennt. Und somit konnten sich die einzelnen Segmente, die konnten sich auf ihre eigene Entwicklung halt konzentrieren. Und der Konsument spielte erstmal überhaupt keine Rolle in den anderen Bereichen. Das Modell wurde dann verbessert, um mehr auf die Bedürfnisse des Konsumenten eingehen zu können. Und es entstand dann die Wertschöpfungskette, bei der halt ein stark eingeschränktes Feedback der Konsumenten vorhanden war. Die seht ihr da auch. Das bedeutet, dass die Konsumenten ihre Wünsche halt äußern konnten, allerdings nur, sie konnten halt nur angeben, was sie jetzt lieber mögen. Ob jetzt zum Beispiel Pepsi oder Cola oder Mars oder Snickers, so nach dem Motto. Somit war das halt ziemlich eingeschränkt und in der Machtverteilung hat sich nicht viel geändert. Und erst durch die Entwicklung neuer Produktionsverfahren, mit deren Unterstützung halt die Produzenten es den Verbrauchern ermöglicht, die Produkte unmittelbar auf ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen, hat sich das verändert. Der Konsument war nicht mehr nur Verbraucher, sondern konnte das Produkt nach seinen Vorlieben modifizieren, allerdings auch wieder nur in einem begrenzten Rahmen, nämlich im Bereich des Aussehens. Und das wäre dann eben dieses besagte Modell der Präsumption nach Erwin Troffler. Es wurde also praktisch diese Feedback-Schleife, die ihr seht, die vom Konsumenten zum Produzenten geht, die wurde optimiert. Prosumenten sind somit kurz gesagt einfach Personen, die gleichzeitig Verbraucher, aber auch Hersteller sind. Dieses Modell nach Troffler, das bezieht sich, sagt Bruns,
würde ich sagen,
ne? Halt auf einen professionellen Konsumenten mit professionellem Wissen. Das bedeutet, dass die Produkte sich nur an eine besondere Zielgruppe richten, die zwischen einem einfachen Konsumenten und den beruflichen Anwendern, also diese, die dieses professionelle Wissen besitzen, halt dazwischen steht. Und diese Produkte bieten eine Leistung an, die oft ein erweitertes Wissen zur Benutzung erfordern und über die Interessen der Normalverbraucher halt deutlich hinausgehen. Wobei die Normalverbraucher auch durch Werbung wiederum aufgefordert werden, sich dieses professionelle Wissen anzueignen. Und das ist auch die Kritik, die von Bruns ausgeht, dass dieses Modell sich halt auch nur an Experten richtet. Und ein weiteres Problem bei dem Modell ist auch, dass die Konsumenten halt immer nur einen ziemlich geringen Einfluss immer noch besitzen, da sie weiter unter den Bedingungen der Produzenten halt arbeiten und weil sie halt kein richtiges Mitspracherecht haben, halt nur im Aussehen des Produktes. Und das weitere Problem ist, Erwin Troffler hat sich mit seiner Definition halt nur auf das Phänomen der Produktionsprozesse in den 70ern und 80er Jahren beschränkt und der auftretenden Technisierung damals. Und Kevin Kelly hat dann versucht, den Begriff der Präsumption auf das Web 2.0 anzuwenden. Und dazu ein kurzes Zitat. What matters is the network of social creation, the community of collaborative interaction that futurist Erwin Troffler called presumption. Presumers produce and consume at once. The producers are the audience, the act of making is the act of watching, and every link is both a point of departure and a destination. Also der Unterschied zwischen Kelly und Troffler liegt einfach in der grundverschiedenen kommunikativen Einbettung der Konsumenten. Das bedeutet, der Prosument bei Troffler interagiert halt mit verschiedenen Anbietern, also Serviceanbietern, und ist halt in die industrielle Marktstrukturen halt eingebunden, während bei Kelly der Prosument in Netzwerk sozialer Inhalteerschaffung eingebettet ist, wie es auch im Text halt, also in einer Gemeinschaft, die mit ihresgleichen interagieren und halt auch selbstbestimmt über ihre Aktivitäten sind und beeinflussen somit die postindustriellen Netzwerkmärkte. Das Problem da drin liegt halt, dass diese beiden Definitionen, sagt Bruns, nur schwer miteinander vereinbar sind. Und möchte man Trofflers Beschreibung des Prosumenten halt beibehalten und halt auch wirklich auf die direkte Nutzerbeteiligung anwenden, muss man Kellys Aussagen genauer definieren. Und zwar mit einem anderen Begriff als der Präsumption, nämlich der Produktion. Und wie gesagt, früher war die Produktion vom Konsum getrennt. Und jetzt interagieren halt Hersteller und Nutzer von Medieninhalten, sagt er, praktisch auf Augenhöhe. Und die Nutzer nehmen halt viel mehr an der Gestaltung der Medien teil und auch der Inhalte. Und das Netzwerk ermöglicht somit ein koordiniertes Vorgehen der Gemeinschaft, praktisch die von der Gemeinschaft selbstbestimmten Interaktionsprozesse. Und im Gegensatz zu früher, wo das halt alles so ein Kontrollorgan übernommen hat und alles organisiert hat. Bruns sagt auch, dass diese Kultur der Partizipation und diese Produktion von Informationen und Wissen durch die Masse halt ein Potenzial aufweist, aus vielen kleinen Beiträgen, zum Beispiel wenn jemand einen Blog-Eintrag macht, dass nachher durch die Masse so eine kollektive Intelligenz entstehen kann. Und er nennt sie auch Triebkräfte einer neuen Renaissance, der Erstellung, Vermittlung und des Austausches von Informationen, Wissen und kreativer Werke. Und er greift dann Benkler auf und sagt, dass es halt nicht einfach nur eine Verlagerung des Kräfteverhältnisses gegeben hat zwischen Produzenten und Konsumenten, und zitiert dann Benkler, we are seeing the emergence of the user as a new category of relationship to information production and exchange. Users are individuals who are sometimes consumers and sometimes producers. They are substantially more engaged participants, both in defining the terms of their productive activity and in defining what they consume and how they consume it. Also er sagt, es gibt keine klare Einteilung, das ist das Problem, wer jetzt Produzent ist und wer Konsument ist. Und die Gemeinschaft besteht halt einmal aus Nutzern, die sich mit der aktiven Inhalteerstellung auseinandersetzen,
dann wieder Nutzer, die sich mit den Inhalten anderer Teilnehmer auseinandersetzen und diese, die diese Inhalte einfach nur nutzen, aber gar nicht wissen, dass sie der Gemeinschaft überhaupt zugehörig sind. Und das ist auch entscheidend für diese neuartige Entwicklung, dass diese drei Nutzertypen, sage ich mal, vorhanden sind. Und das Problem ist halt, dass man ja wirklich nicht zwischen Produzent, Distributor und Konsument mehr richtig unterscheiden kann. Und er sagt dann, dass diese Wertschöpfungskette praktisch bis zur Unkenntlichkeit verändert wird. Und es gibt jetzt immer wieder diese schrittweise Verbesserung von Informationen gibt und somit endet diese Kette praktisch nie. Produzenten sind somit, kann man sagen, Teilnehmer, die einmal eine hybride Nutzer-Produzentenrolle einnehmen. Und ob sie jetzt Produzent sind oder Konsument, hängt halt von Aufgabe zu Aufgabe hängt das ab, im Verlauf des Projektes. Wenn sich das Projekt praktisch weiterentwickelt, dann verändert sich halt, ob jetzt Produzent oder Konsument ist. Er erwähnt auch, dass die Ergebnisse dieser Produktion nicht mit den traditionellen industriellen Produkten vergleichbar sind, da es halt kein abgeschlossenes, fertiges Objekt ist, wie es früher der Fall war, sondern dass sich diese Produkte halt immer wieder weiterentwickeln, vernetzt sind und ständig erweitern und sich auch nach keinem spezifischen Plan richten, sondern halt eben nur nach den Bedürfnissen der Produzenten sind es keine Produkte, sondern Artefakte, sagt er. Und die Personen in dieser Gemeinschaft, die sehen sich deshalb auch mehr als Teilnehmer und nicht als Produzenten an. Diese Prozesse der Produktion, die finden sich halt auch in einer Menge von Projekten wieder der Inhalteerstellung, wie halt eben bei Open Source oder auch bei YouTube. Und er kommt dann auf vier Grundprinzipien zu sprechen, die sich halt vor allem in dieser Open Source Gemeinschaft entwickelt haben. Die fassen das eigentlich auch nochmal alles so ein bisschen zusammen. Also erstens offen für alle gemeinschaftliche Bewertung, sagt er. Das bedeutet, dass die Produktion darauf aufbaut, dass halt eine große Gemeinschaft vorhanden ist mit vielen Teilnehmern, die verschiedene Fähigkeiten aufweisen und somit wesentlich mehr erreichen können als jetzt so ein qualifiziertes kleines Team von Produzenten. Dann nennt er die wandelbare Hierarchie ad hoc Meritokratie. Das bedeutet, dass die Produzenten sich an dem Projekt beteiligen, wie es halt ihre Fähigkeiten ermöglichen. Und sich diese Beteiligung, wie gesagt, verändern kann, wenn sich die Schwerpunkte im Projekt verschieben. Und heterarchisch bedeutet, dass es gibt halt Leiter und Vordenker für verschiedene Bereiche, aber der Einfluss ist halt streng begrenzt und die Rollen verschieben sich ebenfalls, wie gesagt, innerhalb des Projektes. Dann unfertige Artefakte, fortlaufende Prozesse. Das habe ich halt auch schon erwähnt. Die Gemeinschaft muss praktisch offen sein für die Beteiligung von Nutzern als Produzenten von Inhalten. Und diese Inhaltsartefakte in Projekten entwickeln sich halt ständig weiter und sind halt immer unvollendet. Und viertens, die weiteren Auswirkungen der Produktion. Da habe ich jetzt einfach nur ein paar Beispiele rausgezogen. Er sagt halt, die Entwicklung kann nur voranschreiten, wenn halt auf eine große Anzahl der Fähigkeiten der Bevölkerung gesetzt wird. Sonst bleibt es halt nur für eine Elite greifbar. Und er erwähnt halt, dass es so ein gewisses Potenzial für eine neuartige Renaissance besitzt, wenn mehr und mehr diesen Schritt wagen vom Konsumenten zum Produzenten. Und es hat halt Potenzial für ziemlich tiefgreifende Veränderungen und nicht einfach zum Beispiel nur, dass ein neues Angebot an Open-Source-Software vorhanden ist, die dann mit der kommerziellen Softwareindustrie praktisch konkurriert oder auch einfach im Bürgerjournalismus als Verbesserung zur Journalismusindustrie. Er sagt, dass diese Renaissancen als eine grundlegende Umgestaltung unseres kulturellen und geistigen Lebens werden und damit der Demokratie und der Gesellschaft an sich auch beitragen. Und er sagt auch, dass die gemeinschaftliche Produktion sich mehr und mehr als Alternative zu herkömmlicher, industriell gesteuerter Inhalteproduktion etabliert, also im Gegensatz zu früher. Ja, das wäre es dazu. Habe ich noch eine kleine Frage oder soll sie erst?
Ich würde sagen,
ich weiß ja nicht, wie das geplant ist.
Ja, hatte ich vorhin ja schon gesagt. Wir werden uns jetzt erstmal die Anwendung des Open-Gedankens, insbesondere des Open-Innovations-Gedankens, wo gehört das S dahin?
Open-Innovations-Gedankens.
Genau, danke. Und die Perspektive auf die Prosumenten bzw. Producer. Insbesondere in der Anwendung in KMUs, also kleinen und mittelständischen Unternehmen hier in der Region in Siegen, genauer anschauen. Und dazu wird Frau Hase jetzt einen Vortrag machen und ich ziehe mich jetzt von hier vorne vollkommen zurück, damit du deinen Platz hast.
Dann können wir starten.
Okay, alles klar. Ja, Herr Grunenberg hat mich ja schon vorgestellt. Ich mache das jetzt nochmal. Mein Name ist Inge Hase. Ich bin Diplomkauffrau, habe meinen Abschluss hier an der Uni Siegen gemacht in BWL. Promoviere, wie auch schon erwähnt, derzeit am Lehrstuhl von Professor Bergmann, Innovations- und Kompetenzmanagement. Und habe in einem mittelständischen Unternehmen im Bereich der Open Innovation gearbeitet. Daher dann auch das Thema heute. Einmal die Ansätze für die deutsche und europäische Wirtschaft. Dazu dann mal ein grober Überblick, wie das sich so gliedert heute. Ich gebe gleich eine kurze Einführung, auch wie es zu dem Thema an sich kommt. Dann ein paar Grundlagen zu Open Innovation. Ich weiß nicht, inwiefern Sie bei Medien und Gesellschaft da auch den wirtschaftlichen Aspekt vom Open mit drin haben. Deswegen ein paar Grundlagen. Dann kommen wir zu Open Innovation im KMU. Dabei gucken wir uns dann erstmal an, was ist überhaupt im KMU, was gehört da überhaupt zu. Dann habe ich ein paar Initiativen und Praxisbeispiele, auch für Unternehmen, die das mit in ihr Geschäftsmodell mit einbauen. Dahingehend dann auch, was sind Erfolgsfaktoren für Open Innovation und was sind mögliche Barrieren. Als vierter Punkt dann einmal die KMU versus Großunternehmen. Also inwiefern ist die Innovationstätigkeit von KMU und Großunternehmen unterschiedlich und woran liegt das? Ja, und dann sind wir auch schon am Schluss mit Fazit und der Diskussion der Fragen, die Sie an Herrn Grunenberg geschickt haben. Ja, soweit zum Überblick. Dann fange ich mal mit der Einführung an. Also Struktur der europäischen Wirtschaft. Rund 99,8%, die Angaben sind von der Europäischen Kommission, der Unternehmen in Europa sind KMU. Also nur 0,2% sind Großunternehmen. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 99,5%. Also es ist quasi der Hauptanteil der Unternehmen. In Europa sind dann ungefähr auch 2/3 der Arbeitnehmer in KMU beschäftigt. In Deutschland sind es sogar mehr, da ist es etwas über die Hälfte, die in KMU arbeiten. Das bedeutet wiederum, jetzt im Kontext auch der letzten Jahre, was die Finanzkrise und so weiter angeht, war es natürlich gerade für KMU schwieriger, weil die Ressourcenausstattung einfach nicht so ist wie in großen Unternehmen. Die haben nicht so viele Rücklagen, tendenziell zumindest. Personelle und finanzielle Ressourcen werden knapper. Und wenn man dann die Zahlen dazu sieht, ist es natürlich problematisch, wenn viele KMU pleite gehen, Insolvenz anmelden müssen, die Mitarbeiter entlassen müssen. Und deshalb ist es auch gerade die Aufgabe der Regierung und Wirtschaftsverbände und ähnliches, Förderung anzubieten, um die KMU zu stabilisieren beziehungsweise mögliche alternative Wege zu finden, wie die auch flexibler mit möglichen Krisen und ähnlichen Dingen umgehen können. Das Ziel dabei ist dann, innovative Strategien zu entwickeln. Das kann durch Förderprogramme geschehen, entweder Subventionen oder auch über das BMBF zum Beispiel, dass Drittmittelprojekte mit Universitäten angeschoben werden, wobei das wiederum ein bisschen problematisch ist, weil natürlich für die Universitäten es nicht so lukrativ ist, mit kleineren Unternehmen zu arbeiten, weil die Großen natürlich auch mehr Geld zur Verfügung stellen können. Aber Ziel, wie gesagt, innovative Strategien für KMU entwickeln, die wettbewerbsfähig machen und dafür sorgen, dass die gesamte wirtschaftliche Struktur ein bisschen stabiler wird. Ein möglicher Ansatz dafür sind Open Innovation Strategien. Das wird auch mittlerweile vom BMBF gezielt gefördert und da gibt es im Moment auch eine ganze Sparte von Projekten, die sich damit beschäftigen. Ja, das so viel zur kurzen Einführung. Dann kommen wir zu den Grundlagen von Open Innovation. Erstmal klar, Basis Innovation. Ich werde Sie jetzt nicht mit Definitionen langweilen, weil es gibt zigtausende Definitionen für Innovationen und Unterscheidungen. Allen gemeinsam ist, was man sagen kann, dieser Grundgedanke der Neuheit. Also eine neue Entwicklung, eine Neuigkeit von Produkten, aber auch von Prozessen, von Dienstleistungen. Also es gibt eigentlich keinen Bereich, weder in Unternehmen noch im Leben, in dem es keine Innovation geben kann. Erstaunlicherweise gibt es immer noch keine geschlossene Innovationstheorie. Also es ist nicht wie im Kommunikationsbereich, es gibt Einführungen in die Kommunikationstheorie 1, 2, 3, 4, 5, sondern es gibt ganz viele verschiedene Disziplinen und Zweige. Aber allen gemeinsam ist auch hier eine Grundlage und das ist Schumpeter. Er hat den Begriff der schöpferischen Zerstörung geprägt. Er hat zwei Werke verfasst, einmal um 1911, die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, und einmal um 1942, Capitalism, Socialism and Democracy. In diesen beiden Büchern stellt er unter anderem seinen Blick auf Unternehmer dar. Und für ihn ist dieser Begriff der schöpferischen Zerstörung, es ist die Aufgabe eines Unternehmers, immer wieder alte Dinge zu überkommen und neue Dinge zu entwickeln. Also es ist eine essentielle Aufgabe, auch wieder unter anderem, aber eine essentielle Aufgabe, für einen Unternehmer, permanent Neues zu entwickeln, neue Kombinationen zu entdecken, damit er einen gewissen Vorteil auf dem Markt hat. Das heißt, eine kurzfristige Monopolstellung, die er eben durch diese neue Entwicklung erreichen kann, weil sich so auch Gewinne realisieren lassen, die von anderen noch nicht abgeschöpft werden können. Natürlich, man kennt das, es wird immer raubkopiert, es wird immer imitiert. Das heißt, diese Vorteile lassen sich auch nicht auf Dauer durchhalten. Und deswegen ist es die Aufgabe der Unternehmer, permanent nach Neuentwicklungen zu suchen. Permanent die alten Dinge zu überkommen, Neues zu entwickeln. Das ist der Grundgedanke, dem auch heute noch die Unternehmen quasi verpflichtet sind. Das zeigt sich meistens in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Jetzt bei KMU ist es dann meistens so, dass die Eigentümer oder Unternehmer selber diese neue Entwicklung auch anstoßen. In größeren Unternehmen sind es die ganzen Abteilungen. Das sind tendenziell aber eher die geschlossenen Innovationen. Das bedeutet, entweder wird dann nur in der Abteilung gearbeitet, also quasi im stillen Kämmerlein wird entwickelt und wird an neuen Geräten geschraubt. Und der Unternehmer überlegt sich das dann halt auch, während er mal frei hat oder während den normalen Arbeitsprozessen. Im Gegensatz dazu steht dann natürlich die Open Innovation, die auch Input von außen zulässt. Damit kommen wir dann zu den Grundlagen 2. Einmal die Entwicklung, weil Open Innovation lässt sich in verschiedenen Abstufungen finden, auch heutzutage. Und die Entwicklungsgeschichte fängt im Prinzip bei der Open Source Bewegung an. Dazu haben Sie auch, glaube ich, schon einen Vortrag gehört, wenn der schon dran war. Da sage ich jetzt auch nichts mehr zu, nur so viel der Grundgedanke. Das Teilen und das gemeinsame Entwickeln, das ist auch das, worauf Open Innovation basiert. Der zweite Entwicklungsschritt ist quasi die Nutzerintegration durch die Unternehmen. Das ist Open Innovation in schwacher Ausprägung. Das gibt es schon seit Jahrzehnten, das ist nicht mehr viel Neues. Da haben sich von Hippel und Lundweil schon 1976, 85 um diesen Zeitraum rum mit beschäftigt. Ist also auch schon relativ lang erforscht. Dann kam der Schritt in die Wirtschaft letztendlich und in die Wissenschaft durch den Begriff der Open Innovation, der durch Chesbrough geprägt wurde. Das war um 2003. Der hat sich dann ausgiebig mit diesem Phänomen befasst. Und er formuliert es so, dass Open Innovation ein zielgerichteter Austausch von Wissen ist, und zwar zur Beschleunigung von internen Innovationen, die sich schon im Vorhinein einen Markt schafft. Das bedeutet, er bezieht Nutzer, aber auch wieder nur ausgewählt oder Kunden auch nur ausgewählt in die verschiedenen Phasen der Produktion ein. Und das bedeutet, er schafft sich natürlich im Vorhinein schon Abnehmer. Wenn jemand von Ihnen was mitentwickeln würde, würden Sie es tendenziell auch so bauen, dass Sie es hinterher auch gerne kaufen, beziehungsweise dass Sie da auch hinterher Nutzen von haben. Das heißt, so haben die Produkte auch hinterher die Möglichkeit, besser am Markt angenommen zu werden. Ja, also ja, Integration, schön und gut. Die Entwicklung heute kann man allerdings noch etwas weiter fassen. Das geht dann jetzt auch in Richtung des Textes, den Sie auch lesen sollten. Und zwar ist Open Innovation da weitergefasst, breiter geöffnet, und zwar mehr im Sinne einer User-Driven Innovation. Also das heißt, es werden jetzt nicht nur Kunden konkret ausgewählt und gesagt, du arbeitest jetzt an dem Projekt in den und den Phasen mit, sondern wir haben eine Emanzipation des Konsumenten, des Kunden im Endeffekt. Und zwar kann der Konsument auch auf das Unternehmen zukommen und sagen, ich habe die und die Idee, ich möchte das mit dir verwirklichen. Oder jetzt im Zusammenhang mit dem Prosumenten bzw. dem Producer gibt es eine Entwicklungscommunity, die in Kooperation mit Unternehmen tritt. Das heißt, wir haben eine emanzipierte Entwicklung der Konsumenten, der Kunden, die dann in Kooperation mit Unternehmen in jeder Phase im Prinzip der Innovation sich einbringen können, dann auch dementsprechend, wie gut ihre Fähigkeiten sind. Leute, die technikaffin sind, werden sich eher in der Konstruktion beteiligen, andere werden sich eher im späteren Verlauf beteiligen. So, das hat Ihnen jetzt einen kleinen Einblick gegeben. Wie gesagt, das ist ein relativ breites Feld, aber das lässt sich jetzt hier auch nicht in diesem Kontext abbilden. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil, die Open Innovation in KMU. Dazu dann erstmal die Frage, was sind KMU? Herr Groneberg sagte vorhin schon, kleine und mittelständische Unternehmen, das ist soweit richtig. Da gibt es verschiedene Definitionen zu. Das hier ist jetzt auch die der Europäischen Kommission. Dabei unterscheiden wir drei Kategorien. Einmal die Mikrounternehmen, ganz unten, weniger als 10 Mitarbeiter. Dann die kleinen Unternehmen mit weniger als 50 und die mittelständischen mit weniger als 250. Diese Definition wurde gewählt, wir kommen jetzt gleich auch noch zu Erfolgsfaktoren und Barrieren, denn größere Unternehmen haben auch immer andere Faktoren, die mit reinspielen. Und diese Probleme sind bei der anderen Definition, da sind Mittelständler bis zu 500 Personen, Aber das ist schon wieder eine Größe, wo es dann auch mit den Ressourcen so aussieht, dass man sich eher in größeren Unternehmen bewegt. Und die Vorteile, wie wir jetzt gleich sehen werden, sind dann auch nicht mehr gegeben. Damit dann zum nächsten Teil. Kleine Praxisbeispiele, wenn Sie so wollen. Auf der linken Seite haben wir Initiativen und Anbieter. Einmal das IPG, das Institut für partizipatives Gestalten. Dabei handelt es sich um ein Institut, das zum Beispiel Verwaltung unterstützt oder Führungskräfte oder auch ganze Gemeinden, wenn zum Beispiel Bürgeraktivitäten oder die Einbindung von Bürgern bei bestimmten Projekten gefordert ist oder wenn Open Spaces gemanagt werden sollen. Also quasi, wenn sich Unternehmen und Städte ihren Mitarbeitern und Bürgern öffnen wollen und wie das umgesetzt wird. Weil die meisten Unternehmen oder die meisten Führungskräfte haben damit keinerlei Erfahrung und die unterstützen die bei solchen Prozessen. Das zweite ist WeDesignMe. Das ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Tools, also Instrumente für diese Open Innovation bereitzustellen. Das heißt, ich als Unternehmen sage, ich möchte eine Portallösung, ich möchte meine Kunden damit integrieren, ich möchte da vielleicht auch ein kleines Toolkit mit einbauen, dass die ein bisschen mitdesignen oder mitbasteln können. Dann kann man das bei denen customized kaufen. Das heißt, man muss die Entwicklungsarbeit nicht mehr selber machen, sondern man kann sich das Know-how einkaufen. Yoboto im Gegensatz dazu hat vorhandene Communities und stellt Unternehmen diese Communities zur Verfügung. Das heißt, ein Unternehmen sagt, ich habe das und das Problem, gibt das an die Community, schreibt dafür vielleicht einen Preis aus oder ähnliche Belohnungen. Eventuell kann es auch sein, dass man nachher auch einen Job bei solchen Unternehmen kriegt. Das heißt, WeDesignMe stellt das Tool, Yoboto stellt die Community. Auf der anderen Seite haben wir dann die offenen Unternehmen. Das sind jetzt nicht alles vollkommen offene Unternehmen, sondern es sind Unternehmen, die Open Innovation in verschiedenen Abstufungen betreiben. Dann haben wir einmal die Firma Briel. Das ist ein Dachtechnikunternehmen. Die entwickeln gemeinsam mit Kunden, Lieferanten und ähnlichen Lösungen für Dächer und Fassaden. Dann haben wir Feber Fensterbau. Der Name sagte schon, ist eine Fensterbaufirma. Die hat zum Beispiel mit dem Lehrstuhl Bergmann zusammen ein Projekt, Syseris hieß das, gehabt, wo es darum ging, Dienstleistungsinnovationen zu entwickeln, gemeinsam mit Kunden. Dann haben wir noch Microdrones. Das ist, die machen auch kleine Drohnen für den Einsatz zum Beispiel in Katastrophengebieten, für Mobilfunknetze und ähnliches. Die arbeiten zum Beispiel auch mit dem BMBF zusammen und machen auch verschiedene Projekte, die dann auch auf Anfrage laufen können, zum Beispiel mit dem Roten Kreuz oder ähnlichem. Das sind jetzt auch alles regionale Unternehmen hier in der Gegend, also alles so im Umkreis von 50, 60 Kilometern maximal. Also man sieht schon, auch wenn man es nicht weiß, was gibt es. So, dann ist die Frage, was macht diese Unternehmen mit ihren offenen Vorhaben erfolgreich? Also was bedingt überhaupt, dass das funktionieren kann? Da gucken wir uns dann jetzt dementsprechend Erfolgsfaktoren an, untergliedert einmal in intern und extern. Wir fangen jetzt mal mit den internen an. Es gibt natürlich noch weitere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich habe jetzt beispielhaft für Sie drei Stück rausgesucht, weil wir haben ja auch nur begrenzt Zeit. Das ist zum einen die Struktur, die von Vorteil ist für die Unternehmen. Das ist einmal die flache Hierarchie und damit, dass eine schnelle und direkte Kommunikation möglich ist. Das heißt, alle Entwicklungsprojekte können quasi mal eben geregelt werden. Das ist für kleine Unternehmen insofern von Vorteil, weil die meistens keinen Verantwortlichen für sowas haben. Und wenn Leute von außen mit dazukommen, ist es wichtig, dass man die entsprechenden Kommunikationsstrukturen hat und nicht, dass die sich erstmal vom Pförtner vorkämpfen müssen und dann zur Sekretärin, sondern dass wirklich direkt in Interaktion getreten werden kann. Anderer Vorteil, wir haben viele Allrounder in KMU. Weil meistens sind diese Unternehmen von klein auf gewachsen. Das heißt, die haben vielleicht mit 2, 3 Mann angefangen, dann kamen immer mehr dazu und jeder musste alles machen. Und das bedeutet, wir haben nicht das Problem, damit sind wir dann auch schon bei der Kultur, des Abteilungsdenkens, sondern jeder hat Verständnis für das, was auch der andere tut und hat es tendenziell auch schon mal selber getan. Das heißt, der Buchhalter ist nicht nur der Buchhalter. Der hat vielleicht auch mal früher mit Marketing gemacht. Ein weiterer Punkt, was Kultur angeht, ist das familiäre und kooperative Denken. Das kommt auch daher, dass die, wie gesagt, lange Jahre meistens zumindest zusammengewachsen sind, enge Verhältnisse haben, die sind meistens auch privat befreundet. Und dann ist es eben so, dass Kooperation viel leichter fällt, als wenn man ein zusammengewürfelter Haufen von Fremden ist, die dann eventuell auch noch intrigieren, wer die nächste Beförderung bekommt. weiterer Faktor sind die knappen Ressourcen. Ist auf den ersten Blick bei Erfolgsfaktoren ein bisschen merkwürdig, hat aber durchaus seinen Sinn. Denn KMU können es sich nicht leisten, wie große Unternehmen im Schnellschuss ein ganzes Maßnahmenbündel rauszuhauen, sondern die müssen wirklich reflektiert überlegen, welche Maßnahme macht für uns Sinn. Macht es jetzt für uns Sinn, dass wir uns eine Community aufbauen? Macht es Sinn, eine Portallösung anzustreben? Macht ein Open Space Sinn? Was ist für uns am geeignetsten? Und dann das persönliche Engagement. Das kann unter Umständen auch die personellen Ressourcen ausgleichen, die vielleicht fehlen. Weil in einem Unternehmen, in dem die Mitarbeiter sich wirklich dem Unternehmen zugehörig fühlen und auch wollen, dass das vorangeht, sind die auch unter Umständen bereit, mal außerhalb der normalen Arbeitszeiten an solchen Projekten mitzuwirken oder auch mal am Wochenende an einem Workshop teilzunehmen. Was man bei anderen, die um 5 Uhr Schluss machen und dann nicht mehr über das Unternehmen nachdenken, eher selten findet. Damit kommen wir dann zu den externen Faktoren. Da haben wir auch wieder 3 Punkte, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das sind einmal die Förderung. Wie auch am Anfang gesagt, es gibt regionale Förderung, nationale und internationale. Das kann durch die IHK im kleinsten sein, das kann durch das BMBF sein oder auch durch die Europäische Kommission, die für manche Forschungsbereiche Gelder zur Verfügung stellt. Dann haben wir Netzwerkpartner. Das können andere KMU sein, mit denen man kooperiert. Das können natürlich Einzelinnovatoren sein, die auf das Unternehmen zukommen oder die das Unternehmen selber anspricht. Oder auch große Unternehmen, die dann eventuell auch die Ressourcenknappheit der KMU mit ausgleichen können, je nachdem, um welche Projekte es geht. Dann haben wir den letzten Punkt, Rahmenbedingungen. Es gibt immer günstigere Tools, auch vorhin das Redesign Me, also auch KMU können es sich mittlerweile leisten, solche Dinge einzukaufen. Und es gibt natürlich auch viel freies Know-how im Internet. Das heißt, viele Communities sind auch bereit, sich mit Problemen unentgeltlich auseinanderzusetzen. Gut, da wo Erfolgsfaktoren vorhanden sind, gibt es natürlich auch Barrieren. Intern, auch wieder unterteilt, haben wir auch dieselben Punkte. Denn jeder Erfolgsfaktor ist im Prinzip auch eine Barriere. Wir sehen bei den Strukturen die fehlende Professionalität. Dadurch, dass die Unternehmen wirklich so gewachsen sind, ist es meistens so, dass sie sich scheuen, sagen wir mal, Experten einzustellen. Das heißt, wenn jemand schon seit Jahren im Unternehmen ist, Marketing gemacht hat, setzt man ihm selten einen Marketing-Experten vor die Nase. Und um Gottes Willen auch noch einen Studierten, das geht ja gar nicht. Das ist problematisch, wenn es darum geht, wirklich Projekte anzuschieben und ein vernünftiges Projektmanagement auf die Beine zu stellen. Wenn es darum geht, mit verschiedenen Anspruchsgruppen zu kommunizieren, was in Open Innovation Prozessen einfach notwendig ist. Damit verbunden dann natürlich auch, es gibt wenige Experten. Hat seine Vorteile, hat natürlich auch seine Nachteile. Dann im Bereich der Kultur, die Einstellung zum Risiko. Tendenziell sind Gründer sehr risikofreudig. Denn es ist ein Unternehmen zu gründen, ist meistens mit Investitionen verbunden, man gibt seine Freizeit auf und es ist immer das Problem, wenn man haftet, dann meistens auch vollständig. Wenn ein Unternehmen jetzt eine bestimmte Größe erreicht hat und sich auf einem ganz guten Einkommensniveau eingependelt hat, ein paar Mitarbeiter hat, dann werden die meisten noch etwas risikoscheuer, weil sie den Status, den sie haben, auch halten möchten und sich, wenn dann, langsam nach vorne entwickeln möchten. Bei Open Innovation Entwicklung ist es natürlich so, man kann nicht immer sagen, was da am Ende bei rauskommt. Also es ist auch immer mit Risiko verbunden und es kann natürlich auch dazu kommen, dass das Ganze ein Flop wird oder mitten in der Entwicklung in eine andere Richtung schwenkt. Das weiß man vorher nicht. Damit verbunden auch wieder die Tradition. Aber wir haben das doch immer so gemacht. Auch was die Entwicklung angeht. Ja, aber ich habe mir das doch immer selber zu Hause überlegt und habe das dann hinter meinen Mitarbeitern mitgeteilt. Bei Open Innovation ist es natürlich so, dass viele Traditionen über den Haufen geworfen werden. Da wird quer gedacht, da soll auch quer gedacht werden. Jeder hat Mitspracherecht, was natürlich dann nicht in jedem Unternehmen so optimal ankommt und auch nicht immer gewünscht ist. Dann der dritte Punkt, knappe Ressourcen. Da kommt das, was man erwartet, wenn man das hört. Man kann kaum schnell expandieren. Das heißt, selbst wenn man eine gute Idee hat, heißt es nicht, dass die jetzt auch zeitnah umgesetzt werden kann. Was manchmal auch problematisch ist, weil es nötig ist, denn ansonsten entwickelt es jemand anders. Oder Patente zu beantragen. Kommt auch darauf an, was es ist. Auch Patente sind nicht günstig. Damit verbunden dann auch beschränkte Forschungsmöglichkeiten. KMUs können es sich nicht leisten, 6 Projekte gleichzeitig voranzutreiben oder an 6 Projekten gleichzeitig zu forschen. Das sind eben die Probleme, die sich mit finanziellen und personellen Engpässen verbinden. Dann auch hier die Barrieren extern. Da haben wir staatliche und rechtliche Rahmenbedingungen. Das sind zum Beispiel die Standards, also wir kennen das, DIN-Normen. Deutschland hat für alles eine Norm, Deutschland hat für alles einen Standard und Vorschriften. Auch daran müssen sich die Unternehmen halten. auch was das geistige Eigentum und Patente angeht. Wenn der Konkurrent schneller ist, das patentiert, können Sie Ihre ganze Forschungsarbeit in den Wind schießen. Das heißt, man muss schnell sein, man muss sich an die Rahmenbedingungen halten und man muss sich auch frühzeitig rechtlich absichern. Das ist dann auch bei Open Innovation zum Teil schwierig, wie die verschiedenen Anspruchsgruppen rechtlich gestellt werden. Das heißt, wer arbeitet mit, wer bekommt hinterher welche Entlohnung, nicht, dass es böses Blut gibt. Das ist dann auch im Zusammenhang mit den Bezugsgruppen, wie gesagt, problematisch und das muss alles im Vorhinein immer abgestimmt werden, um da Konflikte zu vermeiden. Als Bezugsgruppen haben wir einmal die Innovatoren, beziehungsweise dann die Kooperationspartner und wir haben Kunden und die Kundenbedürfnisse. Dabei ist es dann problematisch, wenn so viele Leute an einem Tisch sitzen. Die Leute müssen sich verstehen, sie müssen sich richtig verstehen, sie müssen sich verstehen wollen und man muss es schaffen, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. Das ist dann auch eine Herausforderung bzw. eine Barriere bei Open Innovation. Der dritte und letzte Punkt dabei, das sind die Wettbewerber. Man glaubt das zwar nicht, aber Ideendiebstahl ist immer noch relativ weit verbreitet. Und gerade wenn man diese offenen Entwicklungsprozesse hat, kann es durchaus sein, dass man die Idee ein paar Wochen später auch beim Konkurrenten wiederfindet. Der kann dann unter Umständen auch eine bessere Ausstattung haben und kann das Ding einfach schneller fertigstellen und schnellere Entwicklung anschieben. Das können dann auch größere Unternehmen sein, die bei kleineren auch mal gucken, was gibt es denn für neue Ideen, die dann einfach die Ressourcen haben, um das Ganze schneller voranzutreiben. In dem Zusammenhang natürlich auch Globalisierung. Das heißt, es gibt nicht nur deutsche Wettbewerber, es gibt internationale Wettbewerber, sei es jetzt Europa, sei es China, sei es USA. Wettbewerber ist dabei dann ein gutes Stichwort, denn der nächste Punkt, KMU versus Großunternehmen. Wie innovativ sind KMU im Vergleich zu großen Unternehmen? Beziehungsweise wo liegen die Unterschiede? Dabei haben wir drei Faktoren. Tendenziell sind KMU aufgrund der gerade vorgestellten Faktoren nicht verwunderlich seltener innovativ als große Unternehmen. Die können es sich nicht leisten, direkt mehrere Projekte anzuschieben. Es gibt auch unterschiedliche Innovationsverfahren. Das ist einmal so, dass KMU sich tendenziell mit Innovationen beschäftigen, die Spezialwissen erfordern, was am Markt nützlich ist. Das bedeutet, die haben jetzt keine breite Aufstellung, sowas, das würde ungefähr zu uns passen, das können wir uns leisten. Denn die müssen auch während dem Tagesgeschäft entwickeln und nebenbei entwickeln. Und die haben meistens keinen Verantwortlichen, der sich ausschließlich damit beschäftigt. Das bedeutet, die haben auch tendenziell nur ein Projekt, im Gegensatz zu Großunternehmen mit ganzen Abteilungen, die mehrere Projekte haben und meistens sich auch in kapitalintensiven Bereichen aufhalten. Das ist dann der dritte Punkt, die Innovationsbereiche. Bei KMU ist es so, dass sich bei den neueren Medien, also das heißt im Kontext des Web 2.0, im Kontext Internet, die meisten Innovationen finden, weil die nicht so kapitalintensiv sind und sich schneller entwickeln lassen. Ist nicht ausschließlich so, aber tendenziell zumindest. Große Unternehmen sind in jedem Bereich aktiv, der auch nur irgendwie in ihr Konzept passen könnte. Jetzt gut, vor dem Hintergrund der Finanzkrise hat sich das vielleicht ein bisschen reduziert, aber tendenziell ist es so. Ja, das wäre es dazu. Hier haben Sie nochmal in Zahlen den Überblick. Keine Angst, wir gehen das jetzt nicht durch. Ich nehme an, die Folien werden hinterher zur Verfügung gestellt. Da können Sie sich das mal angucken, wie das in Zahlen jetzt letztendlich wirklich aussieht im Vergleich zwischen den Großunternehmen und den einzelnen Kategorien der KMU. Damit sind wir dann auch schon quasi am Ende, das Fazit. Innovationspotenzial. Es hat sich deutlich gezeigt, dass KMU großes Potenzial haben. Viele sind schon innovativ, einige noch nicht. Einige sind auf dem Weg, auch sich in Open Innovation Prozesse zu integrieren, aber eben noch nicht alle. Aber wenn man sieht, dass 99,8 bzw. in Deutschland 99,5% der Unternehmen KMU sind, kann man doch sagen, dass das ein deutliches Potenzial zur Weiterentwicklung hat. Zweiter Punkt, KMU versus Großunternehmen. Wir haben eine gewisse Nischenbildung, das heißt, wie gesagt, die kleinen, bei weniger kapitalintensiven Projekten, die großen Unternehmen ihren Merkmalen entsprechend eher bei kapitalintensiven Projekten, die auch mehr Personal erfordern. Insgesamt kann man aber sagen, dass die KMU bessere Netzwerker sind als die großen Unternehmen, denn die sind nicht darauf angewiesen. KMU müssen gerade auch in der Region gut vernetzt sein, was die Kunden angeht. Die müssen die Kunden besser pflegen als große Unternehmen. Die haben auch meistens sogar zu ihren Konkurrenten ein besseres Verhältnis. Und das bedeutet, allein durch dieses Netzwerken gibt es immer schon einen Trend zu Kooperation und deswegen auch einen Trend zu Open Innovation. Das wiederum ist nützlich für Deutschland und auch für die EU, denn die KMU können diese Netzwerke nicht nur regional aufbauen, sondern es ist auch möglich, diese Netzwerke auszuweiten, sodass man die auch europaweit und unter Umständen auch weltweit hat. So ist es einfacher für KMU auch im Ausland Fuß zu fassen und so ist es auch für ausländische Unternehmen andersrum leichter in Deutschland Fuß zu fassen. Und es ist einfach so, dass die europäische wie auch die Gesamtwirtschaft davon deutlich profitieren kann, wenn die Vernetzung vorangetrieben wird. So viel von mir. Danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt sind Sie dran. Dankeschön.
Ja, schönen Dank. Ich fand das sehr, sehr interessant, auch die Gegenüberstellung der Potenziale, die Open Innovation sowohl für die kleinen Unternehmen als auch für die großen Unternehmen hat, also die KMUs und die Großunternehmen. SAP ist beispielsweise ein Unternehmen, das sehr, sehr stark in Forschungsprojekte eingebunden ist und dort allerdings eine sehr, wie soll ich das sagen, monolithische Struktur im Vergleich oder in der Kooperationsbereitschaft zu den Konkurrenten oder Mitwettbewerbern besteht. Also die sind eigentlich sehr unwillens, da mit anderen zusammenzuarbeiten. Die versuchen möglichst viel nur für sich rauszuziehen. Machen Sie ruhig richtig auf. Ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen Luft hier drin. Ich hoffe, das hält. Geht's? Gut. Sie hatten zu Ihrem Vortrag noch eine Frage. Vielleicht können wir darauf jetzt noch mal kurz eingehen.
Wie ich habe die Frage gestellt, wie das Potenzial dieser Produktion aussieht und wie ihr die weitere Entwicklung dieser seht. Weil er ja auch sagt, dass das so einen Renaissance-Charakter aufweist. Wie ihr das so seht, ob der auch diesen Renaissance-Charakter oder eher nicht. Und wohin diese Entwicklung überhaupt hingehen könnte. Das war meine Frage.
Ja, was nehmen Sie an? Wie sind die Entwicklungspotenziale von Open Innovation in der Zukunft? Was vermuten Sie?
Ich glaube, ich hatte auch eine Frage am Text. Da ging es halt so, ich sehe da irgendwie eine Verschwimmung von der Qualität irgendwo. Also natürlich sagt jemand, für so ein KMU-Unternehmen wird nicht irgendjemand genommen, der da was Innovatives mitentwickelt. Klar gibt es dann eine Selektion oder so. Aber auf einem breiten Gedanken gesehen, wir müssen eine Uni-Ausbildung machen, um irgendwie was in der Hand zu haben, um irgendwie als Experte irgendwo zu gelten. Denkt man das weiter, verschwimmt das ja alles. Die Anforderungen werden niedriger und die breite Masse kriegt also sagen wir mal, man kann sich ja heutzutage vielseitige Kompetenzen irgendwie drauf schaffen, ja. Man muss nicht unbedingt eine universitäre Ausbildung dafür gehabt haben. Und da stellt sich dann meiner Meinung nach die Frage, wo ist da die Grenze zwischen Qualität, also Profi und Laie. Also letzten Endes braucht man ja Qualität. Und wenn zu viele am Brei kochen, sinkt die Qualität auch. Mhm. Das wäre mein Gedanke.
Mhm. Okay. Glauben Sie, es gibt eine, so wie Sie das jetzt gerade eben auch angesprochen haben in Ihrer Frage, eine Art Renaissance? Ist das wirklich eine Renaissance, dieses Open Innovation? Also wir haben ja den Renaissance-Begriff ganz am Anfang schon mal auch andiskutiert. Renaissance, die Wiedergeburt eigentlich der Antike zur Zeit des Humanismus, Zeit der Aufklärung. Aber ist es, was wäre denn hier dran die Renaissance?
Weiß ich nicht. Also es müsste ja dann schon mal was Ähnliches da gewesen sein. Mhm. Dafür. Dass unter anderen Vorzeichen jetzt irgendwie wiederkommt. Das muss ja jetzt nicht. Ich meine, jetzt haben wir das neue Tool, das Großtool des Internets halt. Ne? Also, dass man da sich darüber sehr gut vernetzen kann. Was es halt dann vorher noch nicht gegeben hat. Aber mir fällt jetzt gerade irgendwie nichts ein, was man da jetzt direkt mit vergleichen kann. Aber wahrscheinlich gibt es schon was. Ja,
wahrscheinlich, oder? Also, früher wurde auch Wissen vermittelt. Und jetzt wird es halt durchs Internet gemacht. Aber das ist jetzt.
Aber ist das tatsächlich der gleiche Prozess? Also das ist...
Es ist
der Prozess der Wissensvermittlung oder Informationsvermittlung, würde ich eher neigen zu sagen, der durch den Buchdruck gefördert wurde.
Ja? Buchdruck ist das ja eigentlich auch die, wie ist das? Das ist eigentlich zu vergleichen mit der Wertschöpfungskette, mit der ersten, die wir hier hatten. Also da ist es zu, das ist eine lineare, eine eingleisige, eine Einbahnstraße. Mhm. Und da war das halt nicht möglich, dass dann derjenige, der da was gelesen hat, wieder... vielleicht war das da noch so, weil da nur wenige auch lesen konnten. Also natürlich auch wieder noch so. Aber auf jeden Fall haben wir da nicht so einen Kreislauf, glaube
ich. Ich sehe das eher mit der Renaissance, also man muss das auf das Geistige irgendwie beziehen. Also wenn man guckt vor Renaissance, Künstler, Kunstwerke, da haben es ja also wie auf Antike bezogen, antike Gedanken, also Demokratie zum Beispiel, Renaissance vielleicht unter einer Fürstenstruktur eher nicht so, aber humanistische Gedanken, wenn man das jetzt auf Wirtschaft beziehen würde, müsste man ausgehen davon, dass wir praktisch in der Planwirtschaft leben würden und der neue Gedanke wäre die freie Marktwirtschaft bzw. der Freihandel, also Globalisierung. Mhm. Das finde ich ein bisschen schwer darauf anzuwenden, weil auch die KMU-Unternehmen operieren ja nicht im geschlossenen System. Natürlich ist der Gedanke, einen großen europäischen Binnenmarkt im Vergleich wahrscheinlich Nordamerikas zu schaffen, um dann den großen Konkurrenten Amerika, China und Europa ein bisschen stärker zu positionieren. Aber das geht ja schon nach offen. Es sind ja offene Gedanken schon da, die noch offener werden. Also es ist in dem Sinn vergleichsweise mit der Renaissance keine Geschlossenheit da, die was verhindert, wo erst wieder auf alte Traditionen zurückgegriffen werden muss. Deswegen finde ich das ein bisschen...
Den Gedanken, den Sie da äußern, den hatte ich auch, als ich den Text gelesen habe. Also ich kannte den Text ja vorher auch nicht, ich habe ihn ja auch erst im Zuge des Seminars kennengelernt. Und es ist eigentlich genau auch mein Gedanke gewesen, den Sie da gerade von sich geben, dass der Begriff der Renaissance an dieser Stelle irgendwie unpassend ist. Also es ist nicht irgendwie eine Art von Wiedergeburt des Öffnungsgedankens, der jetzt auf einmal zurück in die Wirtschaft transportiert wird. Also wenn wir uns tatsächlich die Wirtschaft anschauen, dann hatten wir früher in der Geschichte, wenn wir jetzt von der Zeit der Renaissance und des Humanismus und der Aufklärung nochmal sprechen, dann hatten wir hauptsächlich handwerklich geprägte Ökonomiestrukturen. Das heißt, das entwickelte sich ja dann auch erst ganz langsam über den Merkantilismus hin zur Industrialisierung. Also das war ein langsamer Prozess und in diesem Prozess entstand diese Struktur, die ja auch Marx analysiert, von Produktion, Distribution und Rezeption. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, auf diese Trias und wie sich das vielleicht heute darstellt. Aber vielleicht, Inga, könntest du noch mal ein Beispiel tatsächlich von einem Open Innovation Prozess vielleicht bei Briel geben oder so. Also mal tatsächlich zeigen, wie ist oder vorstellen, wie ist der Kontakt entstanden zu einem Open Innovation Prozess und wie wurde er tatsächlich umgesetzt? Und wo, also was waren so Erfolgsfaktoren oder kritische Faktoren dann dabei in dem Moment?
Ein Prozess, da darf ich auch noch nicht sagen, welches Produkt es geht, weil das noch nicht ganz fertig ist und auch die, sagen wir mal, die Konstellation der Beteiligten nicht ganz astrein ist. Auf einer Messe hat man sich dann auch im Kontext des Dachbaus quasi hat man sich getroffen und unterhält sich dann natürlich auch mit den Ausstellern, die nebenan stehen, auch mit den Konkurrenten, kam dann unter anderem mit einem von einem anderen Stand ins Gespräch, der meinte, ach, Sie machen noch die und die Produkte, ja, wir machen Ähnliches. Ich hatte da auch so eine Idee, aber mein Unternehmen möchte das nicht mit mir umsetzen. Wie sieht es denn bei Ihnen so aus? Und dann kam man auch darüber ins Gespräch, dass man eigentlich eine relativ offene Entwicklungsstruktur hat und dass dieses Produkt eigentlich relativ gut mit ins Portfolio passen würde. Dann hat man sich darüber ausgetauscht, welche Ideen gibt es da, wie könnte man da zusammenkommen. Dann auch die rechtliche Frage, wie wäre dann die Aufteilung im Endeffekt, wie könnte jeder davon profitieren, von dieser Zusammenarbeit. Dann auch, wen könnte man noch mit einbeziehen, eventuell Dachdecker, die das Produkt dann direkt ausprobieren. Wo könnte man das machen? Auf einem eigenen Grundstück gibt es ein Dachmodell, daran könnte man das aufbauen, daran könnte man arbeiten, gucken, wie das Handling ist, gucken, was man verbessern kann, wie man es letztendlich entwickeln kann. Also das heißt, im Endeffekt entsteht sowas häufig zufällig. Weil es gibt oder es gab damals noch kein Portal, worüber man da in Kontakt kam, sondern es ist dann wirklich in der Regel die persönliche Ansprache, die sich über vorhandene Strukturen ergibt. Das heißt also, wie gesagt, Kundengespräche oder auf einer Messe oder wenn man Besuch vom Architekten hat oder zum Beispiel, wenn man selber ein Gebäude baut. Brie hat jetzt zum Beispiel ein neues Bürogebäude gebaut und kam darüber mit dem Architekten ins Gespräch, hat eigene Lampen quasi entwickelt, die dann auch verbaut wurden und dann darüber, ja, das könnte man vermarkten, ich habe einen Bekannten, der hat ein Lampengeschäft, das könnte man zusammen jetzt noch für den etwas gehobeneren Markt, das könnte man dann noch so und so ausbauen. Also sind dabei wirklich das Netzwerk, das ist im Grunde das Entscheidende. Es ist das Netzwerk und es ist meistens eine zufällige Begegnung. Und wenn man gezielt danach sucht, kann man dann natürlich gucken, welcher meiner Konkurrenten beschäftigt sich jetzt mit welchem Gebiet und dann kann man mal die Fühler ausstrecken. Aber häufig kommen die Leute auch einfach, also treten an das Unternehmen heran.
Und Riel hat inzwischen ein eigenes Portal, über das sie...
Wir sind dran.
Sie sind dran.
Okay. Du weißt das ja, Programmierung dauert.
Ja, ja, ich weiß.
Sind das dann schon eher Leute, die sowieso schon in dem Bereich arbeiten, die da zusammenkommen? Oder tatsächlich auch welche, die erstmal nur Nutzer sind, die gar nicht...
Es sind auch welche, die erstmal nur Nutzer sind.
Ja.
Das Problem jetzt in der Struktur ist, es ist ein Industrieunternehmen, das meistens nur mit dem Handel in Interaktion tritt. Aber auch da ist es so, dass dann der Handel sich mit dem Endverbraucher, also quasi dem Häuslebauer, wenn Sie so wollen, in Verbindung setzt und dann Aufträge vergeben werden. Und da kommt es dann auch vor, dass gesagt wird, ich hätte gerne so und sowas. Gibt es sowas überhaupt? Dass man auch darüber Input sammelt. Das ist natürlich, der interessierte Bastler im eigenen Haus ist zugegebenermaßen etwas seltener als jetzt zum Beispiel die Modefetischisten, die sich dann, was weiß ich, mit dem Design beteiligen. Aber das sind auch Endverbraucher, die sich da einbeziehen.
Aber eher über Ideen wahrscheinlich.
Ja, über Ideen und Anfragen.
Ja.
Ich hätte, also, aber es liegt nur irgendwie eine Begrenzung. Also mich erinnert das so, jetzt, okay, kleines Unternehmen, Bäckerei, Familienbetrieb mit 3-4 Filialen, sage ich, oh, mir wird das und das französische Baguette gut schmecken. Bringt das doch mal in euren irgendwie Betrieb rein. Mhm. Klar, da ist es möglich, aber eine Großbäckerei wie, wie Kloppen oder wie viel so Märkte beliefern, da ist das ja eher schlecht. Also ist das wirklich nur gezielt auf kleine Unternehmen?
Nein. Nein, nein.
Weil zum Beispiel McDonald's hat ja auch sowas, Burger, also jeder soll sich seinen Burger kreieren, McDonald's ist ja ein Großunternehmen in dem Sinne, oder Nike, wo man sich seine Schuhe selber zusammenstellen kann.
Ja, das ist Nike ID, das sind aber auch wieder Sachen,
also Untersparten, oder?
Wie es in dem Text so schön rauskam, das ist der Konsument, der die Farbe bestimmen darf.
Okay, aber nicht den...
Richtig, ich meine, wenn Sie sich einen Burger zusammenstellen, Sie werden nicht auf einmal das absolut neue Produkt kreieren, sondern es ist immer noch ein Burger.
Ja, nee,
da ist dann vielleicht anstatt einer Gurke sind da 5 drauf. Aber das ist jetzt nicht wirklich eine Innovation, das ist einfach nur eine Abwandlung und eine Veränderung. Also das ist Open in einer sehr schwachen Ausprägung, das ist einfach das Äußere oder die Zusammensetzung verändern, aber nicht wirklich neu kreieren oder mit daran arbeiten. Aber das ist nicht nur auf KMU beschränkt. Also das war jetzt halt nur mein Thema, weil ich es im KMU mache.
Da würde ich gerade nochmal eine Frage anschließen. Sie haben, glaube ich, in Ihrer Präsentation gezeigt, wo praktisch die Ideenhergeber, also die Ideenentwickler oder Geber, dass die das auch manchmal, sagen wir mal, umsonst machen würden.
Ja.
Aber das ist ja irgendwie so bei, also bei Ihrem Kriterienkatalog da irgendwie fest eingeplant. Ich finde, das könnte man eigentlich nicht so bestimmen, weil natürlich wäre es schön, ja, also wenn man Ideen umsonst kriegt und an Ideen verdienen würde, klar, also billiger Ressourceneinkauf sozusagen. Aber das ist ja keine, ich sag mal, keine feste Größe, oder?
Nee, das also, ist keine feste Größe, aber es gibt die Möglichkeit für Unternehmen zu recherchieren, was das angeht.
Also, dass die gucken, wo kriege ich was?
Richtig.
Okay.
Ja, auch so in welche Community befasst sich eventuell mit dem Thema, was mich gerade auch interessiert und ist eine Kooperation möglich? Aber das ist natürlich immer mit Rechercheaufwand verbunden, das ist klar, das ist auch wieder kostenintensiv, aber es gibt eigentlich zu jedem Thema eine Community. Also es gibt zu jedem Thema einen Blog, es gibt immer irgendwo Einträge. Oder man kann auch selber was starten. Und man kann anfragen, wer ist überhaupt interessiert dran. Das wird manchmal funktionieren und manchmal auch nicht. Aber es ist ein potenzieller Faktor.
Ich habe auch noch mal eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt sagst, okay, McDonald's, das Beispiel McDonald's war jetzt ein sehr begrenzter Einflussrahmen oder sehr begrenzter Rahmen für Open oder der Open-Umsetzung. Wo genau liegt dann der qualitative Unterschied zu dem Open Innovation Projekt, das Briel bei der neuen Dachkonstruktion oder was es auch immer dann letztlich war? Also was ist da das Mehr an Open Innovation?
Das Mehr ist, dass die Idee für ein völlig neues Produkt vom Konsumenten kam, vom Mitentwickler kam. Mhm. Und dass es nicht nur so ist, dass man sagt, hier, ich habe ein Produkt oder hier, ich habe eine bestimmte Produktpalette, mir fehlt da die und die Ergänzung, mach da mal was. Mhm. Sondern es ist wirklich das Zugehen von außen auf das Unternehmen und zu sagen, hier, ich habe die und die Idee, habt ihr sowas? Mhm. Oder beziehungsweise, ich weiß, dass ihr sowas nicht habt, wie wäre es damit? Es ist nicht das vorhandene Portfolio, wo man dann sagt, wir machen mal eine andere Geschichte.
Setzen Sie das mal in Bezug zu Open Source und zu dem, was wir letzte Woche gehört haben. Und überlegen Sie jetzt mal, hat Open Source eine ähnliche qualitative Struktur? Also ist es in Open Source auch so, dass man sagt, okay, da kommen Leute von außen, die wollen einfach ein vollkommen neues Produkt erzeugen? Oder ist es dort eher im Vergleich zu einer Art Fake Open oder sehr reduziertem Open, dass andere vorgeben, wir brauchen noch dieses und jenes Teilprodukt, dieses und jene Teilsoftware, mach das doch jetzt mal. Also wie würden Sie da das Verhältnis sehen?
Ich würde sagen, dass das, dass da was Ähnliches auf jeden Fall passiert. Auch zum Beispiel darauf bezogen, dass da ja Mitarbeiter von verschiedenen Unternehmen miteinander arbeiten können an einem Projekt und dass dadurch auch die verschiedenen Unternehmen wieder davon profitieren und auch vor dem Hintergrund, dass sie das alleine nicht hätten durchführen können. Also das wäre jetzt hier auch so ein Fall wahrscheinlich. Also dass dann, wenn jetzt verschiedene, also das bezieht sich gerade nur auf verschiedene Unternehmen, wo schon die Mitarbeiter schon drin sind. Jetzt kommen natürlich noch die, die gar nicht irgendwo beim Unternehmen arbeiten, was damit zu tun hat, sondern die ganz persönlich die Idee jetzt haben, die eigentlich selber in einem ganz anderen Bereich arbeiten. Das ist ja bei Open Source ja auch möglich, aber da wurde ja, glaube ich, gesagt, dass das natürlich auch sehr viel seltener der Fall ist, weil man ja, solange man auch bei so einem Unternehmen angestellt ist, wird das ja mit eingeplant, dass man dann bei solchen Projekten mitarbeitet. Und wenn man jetzt noch seine eigene Arbeit hat, die man dann noch zu bewältigen hat und dann auch noch bei so einem Projekt mitarbeitet, das ist natürlich dann viel aufwendiger und deswegen gibt es das auch entsprechend seltener. Aber es ist, glaube ich, in beiden Fällen ja zumindest möglich, also dass es jemand macht, also dass es gemacht wird. Und wahrscheinlich ist das ja hier auch seltener, dass da die, hatten Sie auch gesagt, dass die privat oder die Leute da mitarbeiten. Also das ist schon meistens eher welche sind, die sowieso schon in dem Bereich arbeiten. Nur eben, was glaube ich dann der Unterschied doch jetzt ist, dass bei Open Source es wirklich mit eingeplant ist. Ne? Also dass sie tatsächlich den Freiraum dafür bekommen von dem Unternehmen. Mhm. Ist das da so ähnlich auch? Also
das kommt darauf an, wie man es machen möchte.
Ja gut.
Also okay. Das ist machbar.
Okay, also
ist dann immer die Frage, auch wie sich das Unternehmen das leisten kann, die Leute dann dafür einzustellen. Ja. Aber das ist alles durchaus möglich.
Da würde ich sagen, es ist schon sehr zu vergleichen. Ja. Vielleicht gibt es da irgendwelche Unterschiede, die jetzt gerade.
Interessant finde ich noch, letztes Mal war Gunnar Stevens hier. Der hat uns halt einen Vortrag über Open Source gehalten und das war sehr technisch orientiert. Aber er hat halt auch einen Ausblick sozusagen auf die wirtschaftliche Verwertung des Open Source Gedankens und der Open Source Projekte gegeben. Und meinte dann, etwas zusammenfassend formuliert, die Kommerzialisierung schlägt zurück. Ja? Also letztendlich sind die großen Open-Source-Projekte, so wie wir sie kennen, kommerzialisiert. Das heißt, ob das jetzt der Mozilla Firefox ist, ob das Thunderbird ist, ob das Open Office ist und so weiter. Das sind alles eigentlich industriell getriebene Großprojekte, in denen versucht wird, eigentlich das Wissen quasi der breiten Masse abzuschöpfen. Ja? Wie würdest du denn dazu stehen, wie sieht das hier aus, bei den KMUs und bei den kleineren?
Ich würde sagen, es ist ehrlicher als Open Source. Weil da ist von Anfang an klar, wohin das führen soll. Es ist von Anfang an klar, dass der Endzweck hinterher Kommerz ist. Natürlich wollen die Unternehmen damit Geld verdienen und tun das nicht aus reiner Herzensgüte. Also klar, die haben meistens auch selber Spaß am Basteln, sonst würde man sowas nicht machen. Aber beim Open Source finde ich, wenn man an sowas mitarbeitet, dann denkt man auch nicht direkt daran, wie das hinterher kommerziell verwertet werden kann. Wenn man jetzt in Open Innovation Projekten bei kleinen oder großen Unternehmen mitarbeitet, weiß man genau, dass das hinterher zu einem Produkt führen soll. Wobei auch, was du gerade sagtest, auch bei Open Office, die Programmierer haben sich auch gegen den Kommerz gewendet und haben das auch verlassen und programmieren jetzt selber nochmal. Seitdem ist Open Office, glaube ich, auch ziemlich hinten vor. Die kriegen auch keine Updates mehr und ähnliches. Die Programmierer haben sich da etwas gegen gewehrt, dass sie auf einmal Vorschriften bekommen haben, in dem Ausmaß.
Das wusste ich gar nicht.
Zumindest mein
interessant. Ja. Du hattest vorhin auch noch was von Wikipedia erwähnt.
Ja, Wikipedia ist nur noch semi-frei.
Wüssten Sie das?
Wikipedia ist ja eigentlich so, also jeder kann einen Eintrag machen. De facto ist es so, wie es nun mal bei den meisten Dingen so ist, am Anfang sind alle begeistert und alle machen mit. Das kann man mit einer Vorlesung vergleichen. In den ersten drei Veranstaltungen sind alle da und dann haben sie den natürlichen Schwund. Bei Wikipedia ist das ähnlich, das heißt, es gibt nur noch bestimmte Redakteure, also quasi den harten Kern, die sich eigentlich regelmäßig damit auseinandersetzen. Und manchmal ist es dann auch so, wenn jemand einfach frei einen neuen Beitrag schreibt, das Beispiel, was in Brand 1 erwähnt wurde, war, dass ein Bekannter über seine Freundin, also eine Bekannte, eine Künstlerin, die auch überregional bekannt war, einen Wikipedia-Artikel verfasst hat. Woraufhin dieser Artikel wieder gelöscht wurde mit der Information, das ist ja nur Werbung, das können wir hier nicht einstellen und habt doch Mitleid mit der armen Frau, die blamiert sich doch nur. Also frei ist relativ. Weil wenn von vorhandenen Redakteuren, die sich halt etabliert haben, die sich dann auch immer gegenseitig bekriegen und sich gegenseitig austauschen, also schon eine feste Community gebildet haben, wenn man da jetzt als Neuer mit reinkommt, dann ist es auch nicht mehr so, dass wirklich alles frei ist, sondern es wird auch in gewisser Hinsicht zensiert. Das sind aber einfach normale Schwundprozesse, die irgendwann einsetzen, weil es beteiligt sich nicht immer jeder auf Dauer. Es sind Leute, die da wirklich Interesse dran haben, die dann dabei bleiben.
Genau, also damit ist eine ganz zentrale Funktion angesprochen, die wir halt auch schon im Seminarverlauf hatten. Die Experten oder die sogenannten Gatekeeper, die dann mit der Zeit entstehen und die dann trotzdem irgendwie versuchen, den quasi heterarchischen Prozess zu steuern. Ich hatte ursprünglich in den Prinzipien, die ich Ihnen mal genannt hatte, auch mal den Begriff der Heterarchisierung oder das Prinzip der Heterarchisierung mit dabei. Bin aber inzwischen selber davon wieder abgekommen, weil ich halt anhand solcher Beispiele irgendwie gemerkt habe, dass das irgendwie nur so eine Quasi-Umsetzung ist. Also natürlich gibt es irgendwie die breite Masse und natürlich gibt es heterarchische Gruppen, die da irgendwie für sich dispers organisiert arbeiten und die Strukturen erzeugen. Aber trotzdem gibt es irgendwie Führungsfiguren, Leader, die das Ganze steuern. Wir hatten das große Beispiel Linux. Aber wenn wir jetzt hier nochmal bei Wikipedia sind, ich finde die Frage, ich bin heute irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein schlechtes schlechten Überblick heute. Ich habe gerade eben schon, ach doch, hier habe ich sie. Weil das auch direkt Sie betrifft, Wikipedia. Wie kann man wie kann die Arbeit der Producer Zukunft haben, wenn die Produkte nicht vernünftig genutzt werden können? Zum Beispiel dürften Einträge bei Wikipedia nicht als Quelle bei Hausarbeiten genutzt werden, da sie nicht wissenschaftlich genug fundiert sind. Also das ist eine Frage, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja? Die stammt auch quasi aus Ihrer Lebenserfahrung heraus. Was würden Sie denn vielleicht für Möglichkeiten erachten, wie man Wikipedia so professionalisieren kann, dass sie tatsächlich benutzt wird? Zum Beispiel auch für wissenschaftliche Arbeit.
Gut, dann dürften es nur Wissenschaftler machen. Das ist ja ganz klar. Also,
ja?
Dann, ja, ich glaube Schon.
Damit unterstellen Sie, dass Wissenschaftler wirklich kompetent sind.
Ja, aber das ist ja
nicht
gerade...
In den meisten
aber das, ja, das stimmt. Das ist ja jetzt auf die Realität bezogen. Aber das ist ja die Idee von Wissenschaft, dass die eben nur wirklich dann wirklich funktioniert und dass sie dann abgesegnet werden darf, wenn das auch abgeglichen ist und wenn das konsistent ist und so zu dem Rest passt und so weiter. Und das ist ja, also das ist ja so der Grundgedanke einfach. Mhm. Also.
Veröffentlichen Sie nur Sachen oder Ihre anderen Chefs, ich weiß, Sie sind ja noch studentische Hilfskraft an mehreren Stellen, die nur mit anderen abgeglichen sind?
Ich meine, dass das dieses implizite Abgleichen ist. Also, dass man eben dadurch, dass man ganz oft die Verweise hat, dass
genau.
man zitiert und dass man Vergleiche so und so macht.
Die Verweise sind ja. nämlich das ja, Problem, ja. die in Wikipedia sind. Bitte, aber Sie haben auch noch einen Kommentar.
Ja, und zwar auch eben zu dem Beispiel Wikipedia, da habe ich letztens eigentlich zufällig gelesen. Und zwar gab es einen Professor in den USA, einen Historikprofessor, der eben mit seiner Gruppe der Studenten mal einen Versuch gestartet hat und zwar die Geschichte ein wenig verändert hat und wollte eben da ausprobieren, inwieweit, wie schnell man darauf aufmerksam wird, dass eigentlich da etwas verdreht ist und etwas nicht stimmt. Und die haben das er hat das mit zwei Kursen durchgeführt und beim ersten Kurs hat es etwas länger, also die haben dann wirklich Dinge, ich weiß nur noch ein Beispiel, weil es ist auch schon etwas länger her, wie die amerikanische Flagge zustande gekommen ist. Und das haben sie ein wenig verdreht, indem sie irgendwie geschrieben haben, dass es in einer Brauerei zustande gekommen, da gab es dann die Idee und das haben sie eben verändert und er hat dann eben im Laufe der Zeit gemerkt, dass es immer schneller ging, dass die Leute darauf aufmerksam wurden, oh, das stimmt aber nicht und dass da dann eben das sozusagen dieser Fake aufgeflogen ist. Und das fand ich halt ganz interessant. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich schlecht, wenn es diese Gatekeeper gibt, wenn man das jetzt an ihrem Beispiel erkennt. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man dann vielleicht ein bisschen verhindern kann, dass dann doch nur Unsinn im Internet steht. Also so eben so etwas, wenn man das anhand solcher Versuche dann mal testet. Und ich weiß nicht, deswegen ist das immer so etwas zwiespaltig anzusehen. Ist jetzt Wikipedia wirklich etwas, wenn ich da etwas lese, kann ich da jetzt von ausgehen, dass das stimmt? Oder ist es vielleicht doch sicherer, nochmal eine andere Quelle zu suchen und mich dann doch eher darauf zu verlassen, bevor ich jetzt davon ausgehe, dass das
Wie gehen Sie denn mit Wikipedia um? Also ich gestehe, ich lese natürlich auch in der Wikipedia nach. Klar, aber wie gehen Sie damit um?
Also ich finde, Wikipedia ist immer ganz gut, um sich einen Überblick zu verschaffen. Also wenn man zum Beispiel irgendein breit gefächertes Thema hat, wo man auch noch nicht weiß, sozusagen, wie man ansetzen soll, dass man, ja, dass Wikipedia da blöd gesagt, als sie, ja, nennt sich Ideenanstößer oder na, Ideenlieferant ist zu viel, aber halt einfach, dass man dann schon mal so eine Art Struktur kriegt. Also das, was man vielleicht früher noch gemacht hat, indem man halt in eine Enzyklopädie zu Hause reingeschaut hat, die ja aber ja, so schnell überhaupt nicht aktualisiert werden kann. Also ich meine, blöd gesagt, einer stirbt und es steht wirklich ein paar Sekunden später steht es in Wikipedia drin. Das kann natürlich ein Printmedium kann das so nicht leisten. Und insofern finde ich das gar nicht mal so schlecht oder also da, auch Definitionen, dass man sich, also die Definitionen, die ich bisher so gefunden habe, die sind schon gut auf den Punkt. Ich meine, man sollte durchaus auch nochmal in andere Werke reinschauen, aber einfach um so einen Überblickscharakter zu bekommen, finde ich, ist das völlig okay. Mhm. Und dann finde ich das auch okay, wenn man das benutzt. Ich hatte jetzt zum Beispiel den Fall, dass ich eine Hausarbeit geschrieben habe. Und der Dozent hatte auch seine PowerPoint dann zu dem Thema zur Verfügung gestellt. Ist ja wunderbar. Dann suchst du, also kannst du ja auch aus seiner PowerPoint dabei zitieren. Und dann habe ich dann bei meiner Recherche festgestellt, dass der ganze Seiten seiner Präsentation aus Wikipedia übernommen hatte. Und er hatte auch ein Literaturverzeichnis an diese Präsentation angehängt. Da war das aber nicht aufgeführt. Und da sage ich, natürlich kann man das dann an der Stelle machen. Es muss ja auch nicht direkt falsch sein, aber man muss es kenntlich machen. Also dann muss man auch auf gut Deutsch den Hintern in der Hose haben und zu sagen, ja, ich habe aus Wikipedia zitiert, ich habe es nochmal quer gelesen, aber die kurze, prägnante Definition, die passte mir in den Kram. Punkt. Da finde ich, ist das auch kein Thema. Nur dann, es war wirklich wortwörtlich übernommen. Und das ist ja auf gut Deutsch das, was man unter einem Plagiat versteht.
Ganz
und
richtig.
Da habe ich echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Also dann soll man doch wirklich auch als Dozent sagen, okay, ich habe nur in Wikipedia reingeschaut, kann man ja dann auch mit einem Augenzwinkern sagen, aber dann soll man es auch sagen.
Also ich wollte sagen, man kann ja Wikipedia auch zur Quellensuche nutzen, da ja viele Beiträge immer so ein eins, eine zweite haben und dann stehen ja unten die Quellen. Das habe ich auch schon öfters gemacht, dass ich dann diese Quellen mir dann mal angeguckt habe und die auch angegeben habe, aber ursprünglich bei Wikipedia gefunden habe. Deswegen ist es ja nicht immer ganz so schlecht. Weil das sind ja dann die fundierten Quellen, die sind ja in Literaturen zu finden oder in da muss man nicht selber die ganze Zeit durchstöbern durch, durch Google Schools, Scholar oder sonst was und man hat sich dann da...
Ja. Genau. Aber das ist halt ein Problem immer noch der Wikipedia, was zum Beispiel ich sehe. Also es sind sehr, sehr viele Passagen, die immer noch quellenlos schlichtweg sind. Man weiß nicht, woher sie stammen. Man weiß nicht, wer hat sie geschrieben. Ja. Wer von Ihnen schaut denn in das Verzeichnis der Autoren rein bei der Wikipedia? Also ich nehme mal an, niemand. Gestehe ich, mache ich auch nicht. Muss man auch nicht. Aber wenigstens eine Quellenangabe, woher eine bestimmte Passage aus einem Wikipedia-Artikel stammt, sollte vorhanden sein. Und das ist es nun mal nicht. Und deswegen ist es keine nach wissenschaftlichen Kriterien zitierfähige Quelle. Bitte.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, so geht es vielen Leuten, dass sie sich bei Wikipedia wahrscheinlich bedienen mit Quellen. Aber nochmal eine andere Sache, es gibt ja Universitäten, die mit Wikipedia zusammenarbeiten. Zum Beispiel, ich habe mal was für Luhmann Systemtheorie und ja, wo liest man danach erstmal Wikipedia rein, weil man sich mal einen Überblick verschaffen will. Und da gab es mehrere Unis, die wirklich mit Wikipedia gearbeitet haben, die so ein offenes Projekt da gemacht haben und das wurde auch immer aktualisiert und beziehungsweise auch von einem Dozent betreut, also wo man dann, und auch Querverweise, Literatur. Also sowas ist eigentlich dann okay, würde ich mal sagen. Also das hat ja dann nochmal eine externe Rahmung der Uni. Also der Prof wird wahrscheinlich bestimmt nicht irgendeinen Nonsens da reinschreiben lassen. Also da hat er auch irgendwas zu verlieren irgendwie.
Wer von Ihnen liest denn englische Wikipedia-Artikel? Na gut, das sind nur zu alle. Häufig finde ich, sind da die Quellenangaben sehr viel besser. Würden Sie dem dazu stimmen? Ja, okay, einheitliches Nicken. Aber kann man die Wikipedia selbst als einen Open Innovation Prozess bezeichnen? Jetzt, was war gleichzeitig?
Bitte. Ja, also wenn man sich auf den Begriff der Innovation sozusagen zurück also stützt, dass wirklich ein komplett neues Produkt auf den Markt kommt sozusagen, dann würde ich sagen, nein. Also, weil die Wikipedia an sich, es ist halt ein Internetlexikon, wenn man so will, aber so was Neues, die Idee an sich, finde ich, ist das jetzt nicht.
Mhm. Okay.
Ja, würde ich mir anschließen, weil letzten Endes, was produziert wird, Wissen, wird ja nicht neu. Also, klar gibt es neues Wissen, aber aus dem Mittelalter, das ist ja, also Wissen, das steht schon in Büchern, das ist nicht neu erfunden in dem Sinne. Also das Weltwissen wird nicht neu erfunden und deswegen, unter dem vom Wissensaspekt würde ich nicht sagen, dass es eine Innovation ist, aber eine Vermittlung. Mhm.
Wie würdest du das selber sehen?
Das ist ja auch wieder das Schöne, Open Innovation bezieht sich ja nicht nur auf Produkte. Natürlich, das ist keine neue Idee. Die Innovation an Wikipedia war der Prozess. Also das ist das, was daran neu war. Dass jetzt nicht nur die Redakteure bei Lexika Verlag, ich weiß es gerade nicht, dass nicht nur die Redakteure schreiben dürfen, sondern dass wirklich jeder sich beteiligen kann. Und das war eine Innovation auf dem Gebiet. Das heißt, in dem Fall war es eine Prozessinnovation.
Aber das bezieht sich dann auf die Entwicklung von Wikipedia
ja.
Und nicht auf Wikipedia, ja. Was das jetzt für uns wieder leistet.
Ja. Also man muss unterscheiden zwischen dem Produkt und dem Herstellungsprozess an der Stelle. Und das ist halt, wenn wir jetzt uns nochmal anschauen, auch Produktion, Distribution und Rezeption Also während man das zu Zeiten der Industrialisierung und bis vor wenige Jahrzehnte ganz klar voneinander trennen konnte, auch wenn es halt, wie schon von Frau Hase und auch in dem Text vorgestellt, erste Versuche gab, die Nutzer letztendlich einzubeziehen in die Produktionsprozesse. Schon seit den 70ern, hast du gesagt, ne? Hat sich heute, und das ist eine These, die im Moment hier auch am Institut diskutiert wird, der Produktions-, Distributions- und Rezeptionsprozess nahezu vereinheitlicht. Also er ist nur noch an ganz marginalen Positionen zu differenzieren. Wenn man heute sich beispielsweise, wir kommen immer wieder auf die gleichen Beispiele natürlich zurück, Facebook anschaut. Ja, sie sind gleichzeitig Produzent, Distribuent, aber auch Rezipient des Ganzen. Ja? Alle drei Schritte vollziehen sich quasi instantan, in einem Moment. Sie schreiben etwas, klicken es an, distribuieren es damit und sind auch gleichzeitig Rezipient. Und von daher ist diese Unterscheidung in diese drei Schritte und die Unterscheidung in den Prozess und die Produktion beziehungsweise in das Produkt dann letztendlich noch eine aus der Industriezeit, aus dem industriellen Zeitalter, aus der Epoche des Momentes, wo es um die Herstellung von faktischen materiellen Produkten geht. In der digitalen Zeit, würde ich sagen, hat sich dieses Zeitenverhältnis quasi aufgehoben.
Aber man muss ja bestimmt auch nochmal schauen, in welchen Bereichen es sich jetzt aufgehoben hat und in welchen eben nicht. Also, weil wir haben ja jetzt beides nebeneinander auf jeden Fall. Ne? Also ich meine jetzt...
Was meinen Sie mit Bereichen?
Ja, ich meine jetzt zum Beispiel, dass eben der Bereich, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob das schon auch schon wieder zu grob gesagt ist, des Internets, ja? Kann ich das auch schon zu grob, aber da auf jeden Fall treffen wir ja am meisten also solcher Lösungen an, also und solche Zusammenschmelzungen von den drei Instanzen da. Aber wir haben ja trotzdem immer noch, also außerhalb vom Internet, es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb des Internets, und da haben wir ja trotzdem immer noch Produkte, die von Herstellern produziert werden und die wir kaufen und die wir dann benutzen, ohne dass wir da irgendwas dazu getan hätten. Also es war ja sehr viel. Also ich glaube sogar, also mir kommt es vor, als wäre das auch immer noch mehr. Also, ja. Also
ja,
auf jeden Fall ist das nebeneinander.
Ja, ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Es ist ja auch nicht die Aufhebung dieser drei
genau.
Schritte.
Ich wollte nur mal überlegen, auch wie viel, also wie viel das eigentlich ist und wie viel das, also wie da eigentlich der Gewichtung ist.
Ja. Was wollte ich jetzt dazu sagen? Die Aufteilung ist quasi instantan. Also wir haben nicht eine vollkommene Gleichzeitigkeit dieser drei Prozesse, dieser drei Schritte, sondern sie sind natürlich immer noch unterscheidbar, aber sie sind von ihrer zeitlichen Verfasstheit sehr viel dichter und enger beisammen. Ja.
Mir ist jetzt noch eine andere Frage eingefallen. Gibt es eigentlich in dem Sinne Zahlen dafür, in welchen Bereichen dieses Open Innovation überhaupt betrieben wird? Also wenn ich mir jetzt überlege, Open Innovation, was fällt mir ein? Das sind so, mal blöd gesagt, nicht unbedingt was man so zum Leben mittlerweile braucht. Und ich zähle jetzt zum Leben, brauche durchaus die Waschmaschine dazu. Aber ja, also mir wird das jetzt zum Beispiel nicht einfallen, sozusagen ein Toaster, eine Waschmaschine oder keine Ahnung, also diese alltäglichen Geschichten sozusagen, mich da als Nutzer nochmal einzuklinken. Also man kennt es ja dann doch eher bei Softwareprogrammen oder beim iPhone, was auch immer, ne, wenn es denn neue Apps gibt. Schieß mich tot. Keine Ahnung. Gibt es da irgendwie Tendenzen, wo das häufiger vorkommt? Also gibt es da...
Es gibt mit Sicherheit Bereiche, in denen es häufiger ist, wie Sie das auch erwähnt haben, aber im Endeffekt hängt es immer davon ab, wie viele Interessierte es gibt. Es ist, wenn sich genug Leute für ein bestimmtes Produkt interessieren oder für eine bestimmte Sparte interessieren, gibt es da auch Open Innovation Ansätze. Das ist dann auch eine Frage, was Sie vorhin sagten, wir kaufen Dinge, bei denen haben wir ja nicht mitentwickelt, wissen wir nicht. dass es viele Unternehmen Microdrones. Ich wusste, dass die Open Innovation Prozesse machen. Ich habe es bei ihnen aber nicht gefunden. Ich musste fast eine halbe Stunde suchen, bis ich den Hinweis darauf gefunden habe. Das machen auch nicht alle öffentlich. Das kommt auch noch dazu. Das ist auch viele Unternehmen, deren Ruf jetzt gerade auch darauf basiert, ne, gute deutsche Handarbeit und so weiter. Wenn die natürlich auf einmal sagen, ja, wir haben jetzt alle mitentwickeln lassen, ist das auch, naja, nicht mit dem Imageverlust, aber es ist natürlich dann schon was anderes als das Traditionelle und es ist auch immer die Frage, ob die Unternehmen wollen, dass man das weiß. Das kommt auch noch dazu. Aber ich habe an den Folien auch noch ein Literaturverzeichnis, also zumindest eine kleine Auswahl. Da kann man dann schon einige Bereiche identifizieren, auch noch andere Studien, die sich auch in diesen Bereichen befasst haben. Aber es ist natürlich schwerpunktmäßig zumindest das, was man weiß mit digitalen Medien. Also alles, was darum kreist, weil es da einfach ist, die Leute mit einzubeziehen. Und das auf günstige Art und Weise. Aber im Prinzip ist jeder Bereich Open Innovation fähig.
Ist der Punkt des Anzweifelns oder des Nicht-Bekannt-Geben-Wollens, dass man Open-Innovation-Prozesse im eigenen Unternehmen praktiziert, hängt der mit dem von Ihnen genannten Punkt des Glaubens um den Qualitätsverlust zusammen? Oder womit hängt das zusammen? Kannst du da irgendwie was zu sagen?
Manche Unternehmen sind sich gar nicht bewusst, dass sie das machen und dass man damit Werbung machen kann. Also bei manchen wird es sicherlich auch mit der Qualität zu tun haben, wobei es halt nicht immer bedeutet, wenn es gemeinschaftlich oder offen gestaltet ist, ist die Qualität schlechter. Aber wie gesagt, ich glaube, einige Konzernchefs, die deutlich mehr Einkommen haben, als wir jemals im Leben verdienen werden, haben die Uni abgebrochen. Also ein Abschluss garantiert keine Qualität.
Das habe ich nicht gesagt, aber es wird verlangt.
Ja, sicherlich. Aber das ist der Punkt. Manche vielleicht, das kann ich so nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber manche sind sich auch wirklich nicht der Tatsache bewusst, dass man damit irgendwie Werbung machen kann oder dass das was Außergewöhnliches ist, weil die ja schon lange so betreiben und weil es für die einfach normal ist.
Okay, gut. Haben Sie noch Fragen?
Ich habe noch eine letzte, oder Sie müssen über die Zeit gehen.
Fragen Sie ruhig.
Scheiße, jetzt habe ich... Ich wollte noch... Ach ja, genau, Anreizsystem, also jetzt open. Ich weiß nicht, also mir würde es so gehen, wenn ich eine knaller Idee hätte, ja, oder irgendwie an was mitarbeiten würde, würde ich auch dafür, also will ich nicht, klar, wenn es realisiert wird, ist schon viel, ja, aber auch irgendwie was, ein bisschen Geld dafür haben. Also, ich weiß nicht, weil sonst sieht man das so irgendwie an, es gibt ja auch ganz viel im Komponistenbereich, No-Name-Komponisten, Studiomusiker, die von Top-Künstlern das Zeug einspielen, ja, wo dann jeder denkt, der Musiker hat das gemacht, auf der Platte, obwohl es Studiomusiker war. Gut, okay, die kriegen auch was dafür, die machen das nicht umsonst. Also, das finde ich dann immer. Also, klar, man kann einen guten Willen haben, zum Beispiel, man hat einen Bekannten irgendwie, wo man sagt, ja, okay, ich helfe dir jetzt hier, ich mache ein paar Marketing-Sachen, weil ich das jetzt an der Uni gerade gelernt habe oder so. Wir versuchen das. In dem Bereich okay, aber ich sag mal, die Firmen machen damit ja auch Geld. Und da finde ich dann wieder so, billige Arbeitskraft eingekauft, so mein Hirn angesaugt und dann. Oder ich habe mein Grips zur Verfügung gestellt und kriege nichts dafür.
Was ist denn Ihre Intention?
Ja, ich weiß nicht.
Das ist die Grundfrage.
Also ich würde sagen, man würde wahrscheinlich mehr Innovationen schaffen mit dem Open. Der Gedanke ist gut, wenn man ein Anreizsystem machen will. Wenn man sagen will, ey, wenn ihr das bringt irgendwie im großen Pool, dann kriegt ihr eine Beteiligung am
Produkt. Ja, das gibt es ja schon.
Ach so, okay.
Das ist ja nicht neu, aber es ist halt, wie gesagt, es ist immer die Frage, mit welcher Intention geht der Innovator. Nenne ich sie jetzt mal, geht der Innovator da dran. Biete ich einem Unternehmen eine Hammeridee an und sage, ja, hier, ich bin in dem und dem Bereich fit, ich habe die und die Idee, will man das nicht entwickeln? Haben Sie die Intention, da später eventuell zu arbeiten? Wäre eine Sache, dann würden Sie es unentgeltlich machen, ja, und würden sich dadurch quasi die Tür öffnen. Ja. Sie können aber auch sagen, ich habe eine Hammeridee, wie sieht es denn mit der Beteiligung aus? Das sind halt Sachen, die man direkt regeln kann. Bei manchen Unternehmen, zum Beispiel bei Nike ID, tritt man auch schön die Rechte ab an seinem Design. Das ist, wenn man über das Portal geht, ne, klicken Sie bei den AGBs, kein Mensch liest es, sämtliche Rechte gehen an Nike. Das heißt, wenn das das absolute Hammer-Design wird, ja, macht Nike damit ordentlich Kohle, weil das in die Massenproduktion geht. Und derjenige, der es sich designt hat, hat sogar noch Geld dafür bezahlt, dass er das Produkt so designt kriegt. Ja, das ist dann immer die Frage, was möchte ich?
Also, ja, nee, das war nicht so klar irgendwie, dass wir also immer der Open-Gedanken und halt immer so die Gratiskultur irgendwie, das war ja auch in dem Open Source so ein bisschen thematisiert, dass es auch dann passieren halt kann, dass man oder so ein bisschen ausgebeutet wird. Das war nicht so...
Ja. Nein, das ist die Problematik, die hatte ich auch vorhin genannt, was rechtliche Rahmenbedingungen angeht. Es muss immer von Anfang an geregelt werden, auch bei Kooperationen, wer macht was und wer bekommt was dafür. Einfach damit von Anfang an klar ist, wie das Ganze laufen soll. Weil sonst gibt es hinterher genau deswegen Konflikte. Das ist, wenn man sagt, ne, sie beuten mich aus, meine Ideen und was habe ich davon, gar nichts. Deswegen wird sowas generell im Vorhinein geregelt und es werden dann auch Verträge aufgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es die schon modellhaft gibt. Und dann einfach, dass man zum Beispiel an der Produktlinie für x Jahre so und so viel Prozent Beteiligung hat. Oder wenn man eventuell daraus eine Unternehmensgründung macht, dass man als stiller Teilhaber einen gewissen Anteil im Unternehmen hält. Das sind aber alles Sachen, die relativ individuell geregelt werden können. Beziehungsweise, wenn man jetzt in der Community-Lösung arbeitet, die auch vorher dann festgelegt sind. Und das bestätigt man dann auch mit den AGBs. Also wenn Sie sowas machen, lesen sich die AGBs vorher durch.
Ja, das haben wir letztes Mal auch schon gehört, als wir die iCloud von Apple, als ich das kurz vorgelesen habe. Gut, meine Damen und Herren, schönen Dank. Das war heute eine sehr gute Diskussionsrunde, fand ich. Nächste Woche wieder mehr. Tschüss. Ich kümmere mich um die Punkte und um die Frage, wie wir das lösen. Frau Wollersmann?
Ja.
Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, wann es Ihnen dann passt. Also meistens Dienstags oder Mittwochs wäre gut.
Ja, das
gut. Dann setzen wir uns.
Also ich habe Mittwochs zum Beispiel immer nach dem Seminar, habe ich immer ja? Zeit.
Ja, dann können wir das dann in der 1. Juli oder 2. Juliwoche spätestens mal machen.
Okay, ja? Wunderbar. Ich habe nämlich heute schon bei Frau Zimmermann nachgefragt. Ich dachte, wie sieht das aus? Ich weiß noch nicht.
Ja.
Ja.